Wer denkt im Sommer an die Heizungsanlage? Oh, da gibt's schon Menschen. Christian Mildenberger zum Beispiel, Geschäftsführer von Energy for Climate. Oder Nadine Busse von Naturstrom, die dort Projekte zur nachhaltigen Wärmegewinnung leitet. Zwei kühle Köpfe für ein heißes Thema. Wie gelingt die Wärmewende in den Quartieren? Darum geht's in dieser Episode. Wie weit sind wir eigentlich? Wie schaffen wir es, Bestandsgebäude klimaneutral zu beheizen? Und wie macht man aus Abwasser heißes Duschwasser? Das und mehr jetzt hier. Schön, dass ihr zuhört.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
Was haben sich alle die Köpfe heiß geredet ums Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz im vergangenen Sommer? Was von der Debatte übrig blieb, ob jetzt oder später weiter mit Gas und Öl heizen, können wir nicht. Dann doch lieber jetzt was ändern, oder? Zumal die Aufgabe so gewaltig ist, dass wir sie jetzt langsam wirklich mal angehen sollten. Sonst wird's schwierig, mit Deutschlands Ziel bis 2045 klimaneutral zu werden. Ob wir das schaffen, dazu bekommt ihr am Schluss dieser Episode eine Einschätzung von einem Experten. Jetzt aber erstmal zu einem sehr spannenden, sehr konkreten Projekt, das gerade in Köln Realität wird. Dort wird nicht unbedingt aus einem Ackergaul ein Rennpferd, auch nicht aus für anständige Podcasterinnen unaussprechlichem Gold, aber immerhin aus Abwasser Wärme. Wie das geht, hat mir Nadine Busse erklärt. Sie ist Projektleiterin bei Naturstrom, einem Anbieter von Ökostrom und Gas. Naturstrom entwickelt unter anderem Projekte für nachhaltige Energiegewinnung für Bauprojekte und Quartiere und engagiert sich für die kommunale Nahwärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Also genau unser Thema. Nadine Busse ist Energie- und Umwelttechnikerin und kümmert sich unter anderem um ein Projekt in Köln-Ehrenfeld. Da entstehen gerade auf einem alten Fabrikgelände 216 Wohnungen und ein Kindergarten. Das warme Wasser, das die verbrauchen, das soll aus Abwasser gewonnen werden. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast, Nadine Busse.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Wir müssen über ein ganz spannendes Thema reden, nämlich über die Frage, wie macht man eigentlich aus Abwasser Energie? Und da sind wir eigentlich schon gleich bei der technischen Frage, die Sie mir wahrscheinlich sofort beantworten können. Warum steckt in Abwasser überhaupt Energie drin?
Ja, da muss man sich erstmal überlegen, dass man bei einer Wärmepumpe, die man ja zur Beheizung eines Gebäudes nutzt, auch immer eine Wärmequelle braucht. Und das kann zum Beispiel Umgebungsluft sein bei einer Luftwärmepumpe oder auch Geothermie, eben dann über Erdwärmesonden kann da dem Erdreich die Wärme entzogen werden, als Wärmequelle dient für die Wärmepumpe. Und genauso kann Abwasser auch als Wärmequelle für eine Wärmepumpe dienen. Und das Besondere an Abwasser ist eben, dass es nahezu unerschöpflich ist. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir vorhandene Ressourcen nutzen wollen, die wir hier auf der Erde haben, um eben nachhaltig agieren zu können, dann kann man sich auch eben überlegen, dass Abwasser sehr viel thermische Energie mit sich trägt. Also gerade das Abwasser, was so entsteht, kommt ja vom Duschen, kommt vom Abguss in der Küche, wo wir unser Nudelwasser abgießen oder natürlich auch warmes Abwasser aus der Industrie, was massenhaft anfällt. Und diese thermische Energie kann man eben nutzen. Die kann man nicht unendlich nutzen, denn das Klärwerk benötigt auch noch eine gewisse Temperatur im Abwasser, um das eben verarbeiten zu können mit den dort genutzten Bakterien. Aber zu einer gewissen Gradigkeit kann man dieses Abwasser abkühlen und dementsprechend diese thermische Energie dann für die Wärmepumpe nutzen, genau, um dann eben Quartiere zu beheizen oder andersweitig Wärme zu erzeugen.
Ja, und ich will jetzt nicht zu weit in die Details gehen, aber wir reden auch von dem Abwasser, was passiert, wenn man die Toilettenspülung benutzt.
Ja, genau. Also es ist Grau- und Schwarzwasser, was einfach in der Kanalisation gesammelt wird. Es handelt sich jetzt nicht nur um Grauwasser oder Regenwasser, das in manchen Kanälen ausschließlich genutzt oder gesammelt wird, sondern das kann mit allen Abwassersorten umgesetzt werden.
Mhm. Und wie funktioniert das Ganze dann?
Die Abwasserwärmetauscher, die werden in die Abwasserkanäle reingelegt. Also es sind solche großen Module, die ja aus Edelstahl bestehen, damit sie eben auch resistent sind und nicht korrodieren. Die werden dann unten in den Kanal reingelegt und das Abwasser fließt dann über diese Module rüber, sodass dann mit Hilfe dieser großen Fläche der Module die Wärme entzogen werden kann. Unter den Modulen werden dann Schläuche mit dem Wärmeträgermedium verlegt. Also das kann entweder Wasser oder ein Glykol-Wasser-Gemisch sein. Glykol nutzt man eben als Frostschutzmittel, damit man auch tiefe Temperaturen nutzen kann, um noch Wärme zu entziehen. Genau, und so, also als Beispiel bei unserem Projekt in Köln-Ehrenfeld kommt das Wasser mit einer gewissen Temperatur an. Im Winter sind das ungefähr 10 bis 12 Grad. Und das kann dann über diesen Abwasserwärmetauscher rüberfließen und am Ende des Wärmetauschers hat es dann ungefähr 3 Grad weniger Temperatur und das reicht eben aus, um eine Wärmepumpe zu nutzen oder eine Wärmepumpe zu bedienen, die dann ein ganzes Quartier beheizt.
Da haben Sie jetzt schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht können Sie es nochmal für Laien wie mich ein bisschen, wie soll ich sagen, fassbarer machen, in welcher Größenordnung man denn Energie gewinnen kann aus dem Abwasser. Also wie viel Energie steckt denn da im Prinzip drin?
Also bei unserem konkreten Projekt in Köln-Ehrenfeld ist der Abwasserwärmetauscher 120 Meter lang. Und damit können wir über 200 Wohnungen mit Wärme versorgen. Also die Wärme, die für Heizung und auch die Trinkwarmwasserbereitung benötigt wird.
Komplett, das ganze Jahr.
Ja.
Crazy. Und Sie können auch kühlen, theoretisch, ne?
Genau, das ist jetzt in unserem Projekt nicht angedacht.
Weil es Wohnbebauung ist.
Aber Abwasser hat auf, also das ist einfach der Wunsch des Kunden gewesen, das nicht mit anzubieten. Aber grundsätzlich geht Abwasser auch oder steht Abwasser auch zur Verfügung als Wärmesenke, wenn man den Kühlprozess eben umkehrt und dann die Wärmepumpe zum Kühlen nutzt. Denn im Sommer hat das Abwasser ungefähr 17 bis 20 Grad im Schnitt und das kann man auch wunderbar nutzen, um da die Wärme abzuführen.
Super spannend. Und wie kommt das heiße Wasser dann in die Wohnung?
Genau. Also in dem Projekt wird eben die Wärme für das Heizen und auch die Trinkwarmwasserbereitung zur Verfügung gestellt. Und das funktioniert so, man hat eben ein lauwarmes Netz in einem Quartier. Da haben wir auf einem Temperaturniveau von 40 Grad einen Heizkreis und jene Wohnung verfügt über eine sogenannte Wohnungsstation. Das ist zum einen eine Station, in der die Wärmemenge gezählt wird, sodass man wohnungsscharf abrechnen kann. Und zum anderen wird erst vor Ort, also in der Wohnung, kaltes Trinkwasser vorerwärmt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt warmes Trinkwasser haben möchte in der Wohnung, dann kann man entweder im Keller einen großen Boiler hinstellen oder einen großen Trinkwasserspeicher, in dem Trinkwasser bereitet wird. Da muss man aber 60 Grad dort bereitstellen, um eben die hygienischen Voraussetzungen zu erfüllen, zum Beispiel Legionellen zu unterbinden oder Legionellenbildung zu unterbinden.
Die möchte man nicht haben, das steht fest.
Genau. Und das kann man eben umgehen, indem man eine Wohnungsstation einbaut. Und da nutzt man einfach den Vorlauf des Heizkreises. Der hat dann 40 Grad, dann wird kaltes Trinkwasser vorerwärmt. Und wenn man dann immer noch heißeres Trinkwasser haben möchte als knapp 40 Grad, dann kann man immer noch mit einem Durchlauferhitzer das Temperaturniveau steigern, zum Beispiel auf 60 Grad. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, in welchen Situationen brauchen wir denn trinkwarmes Wasser? Das ist zum Beispiel Duschen. Kein Mensch duscht bei 60 Grad. Und deswegen ist es eigentlich ein System, bei dem die größtmögliche Menge an erneuerbaren Energien bei der Wärmebereitung genutzt werden kann.
Der Durchlauferhitzer, der würde ja dann anders betrieben.
Ja, der ist dann elektrisch, genau. Also das ist dann eine 1:1-Erhitzung.
Ehrlich gesagt, wenn ich so über dieses ganze System nachdenke, kriege ich fast einen Knoten im Kopf, weil ich mir denke, ich erhitze Wasser in meiner Wohnung zum Duschen und diese Hitze vom Wasser wird dann verwendet, um wiederum Wasser zu erhitzen, was ich in meiner Wohnung zum Duschen benutze. Das klingt für mich jetzt so rein logisch wie ein Perpetuum mobile, wo ich nirgendwo was reinstecke, es kommt jede Menge raus. Das kann ja nicht sein.
Ja, das ist klar, dass es kein Perpetuum mobile ist.
Das wäre zu schön.
Aber es ist eine, das wäre super. Aber es ist eben eine extrem ressourcenschonende Nutzung von Energie. Also wir versuchen.
Also das, was ich eigentlich wegschütte, das wird halt nicht vergeudet. Das ist der Punkt, ne?
Das ist richtig.
Und die Energie, die ich noch zuführen muss, das ist die elektrische Energie, die die Wärmepumpe braucht. Und die kommt durch Solarenergie in diesem Projekt, richtig?
Genau, es gibt eine PV-Anlage auf dem Dach, die eben dafür gebaut wird, diese Heizzentrale zu betreiben. Man muss sich überlegen, dass die Wärmepumpe und die PV-Anlage sehr unterschiedliche Bedarfs- und Erzeugungsleistungen haben. Also die Wärmepumpe läuft ja vor allem im Winter und abends, wenn eben der Trinkwarmwasser und der Heizbedarf vorhanden ist. Und die PV-Anlage produziert eben dann Strom, wenn die Sonne drauf scheint, also tagsüber und im Sommer. Und wenn man jetzt die beiden Lastgänge genau übereinander legen würde, dann würde es eben so sein, dass nur 11% des Bedarfs der Heizzentrale durch den Direktstrom der PV-Anlage gedeckt werden. Man kann das aber entzerren, den Strom der PV-Anlage nutzen, um einen Pufferspeicher zu beladen. Also das heißt, in dem Moment, wo die PV-Anlage Strom produziert, würde die Wärmepumpe eben anspringen, den Speicher beladen oder sogar überladen. Und dann kann man diese Wärme, die im Pufferspeicher gespeichert ist, zu einem anderen Zeitpunkt nutzen. Und so kann man diese Spitzen ein bisschen abflachen und auch die die Gleichzeitigkeit ein bisschen entzerren, sodass doch mehr Strom von der vor Ort vorhandenen PV-Anlage genutzt werden kann.
Aber natürlich nicht aller Strom kommt aus Sonnenenergie. Können Sie irgendwie eine Größenordnung sagen, wie viel Prozent man dann erneuerbar direkt vor Ort generieren kann und wie viel man noch dazu kriegen muss? Der kann ja auch erneuerbar sein, aber muss dann noch sozusagen von den Stadtwerken kommen?
Genau, also es sind immer so zwischen 10 und 20% in allen unseren Projekten, die wir betreiben oder die wir auch planen. Und der Rest wird eben mit bilanziellem Ökostrom bezogen. Mhm. Das heißt, bilanziell gesehen ist das Projekt auch jetzt schon klimaneutral. Man muss sich nur überlegen, was setzt man jetzt für Strom an? Ist das jetzt der Strom, der sozusagen im Netzdurchschnitt vorhanden ist? Dann ist ja etwa die Hälfte Ökostrom oder etwa die Hälfte erneuerbarer Strom. Aber dadurch, dass wir unsere eigenen Projekte eben mit unserem eigenen Strom beliefern, haben wir da auch eine 100% Ökostrombelieferung.
Ich verstehe. Das ist ja letztendlich für die Menschen, die da wohnen, auch eine Kostenfrage einfach, ne? Weil das, was sozusagen durch die Sonne auf dem Dach generiert wird, kostet ja nichts extra, aber das, was ich natürlich dazu kaufen muss, von außen, das schon. Können Sie generell was dazu sagen, wie teuer das ist, sowas zu bauen und wie das dann ist, wenn man da entweder eine Wohnung kauft oder mietet, also wie viel man dann letztendlich für die Energie bezahlt?
Ja, also das ist total schwer, das zu pauschalisieren. Ich kann mal so einen Daumenwert sagen. Die Projekte, die wir realisieren, bei denen haben wir einen Wärmepreis von etwa 1,50 bis 2,50 pro Quadratmeter und Monat. Das ist so eine Angabe, die oft in den Vertriebsunterlagen dann steht, wenn man sich eine Wohnung anschaut. Und ich weiß auch, dass das eine große Spreizung ist. Aber das ist sehr unterschiedlich und sehr individuell, was die Projekte angeht. Aber gerade bei Abwasser ist es so, dass es eine der günstigsten Quellen ist. Also immer, wenn wir ein Projekt bekommen, wenn ein Immobilienentwickler auf uns zukommt und darum bittet, eben ein Energieprojekt oder eine Wärmekonzept zu erstellen, dann schauen wir immer zuallererst, ob ein Abwasserkanal in der Nähe ist, weil es einfach eine sehr günstige Wärmequelle ist. Also wenn man sich überlegt, eine Erdwärmesonde ist einfach sehr aufwendig, wenn sie realisiert werden soll. Es muss eine aufwendige Probebohrung erstellt werden, ein Gutachten. Die Erdwärmesonden selbst sind auch extrem teuer in der Umsetzung. Auch eine Luftwasserwärmepumpe bezieht ja genau in dem Moment die Quelle oder nutzt die Quelle, wenn es eben am kältesten ist. Also im Winter oder nachts, wenn eben die Temperatur absinkt, dann ziehe ich die Umgebungstemperatur oder die Umgebungsluft an, um eben Wärme zu bereiten. Und das Abwasser hat nicht so eine starke Tages- oder Jahresschwankung. Es gibt Schwankungen, aber die sind eben nicht so extrem wie bei Luft zum Beispiel. Und deswegen, also diese Quelle des Abwassers ist einfach eine sehr ergiebige und sie ist insbesondere im urbanen Raum, wo wir wenig Platz haben, wo eine hohe Konkurrenz zur Fläche besteht. Da ist es eine gute Lösung, um eben Wärmeversorgung zu realisieren.
Ich verstehe. Sie haben gerade ja schon angesprochen, einer der Herausforderungen ist tatsächlich die Stromgewinnung beispielsweise dann vor Ort, weil eben Sonnenenergie zu einem anderen Zeitpunkt vorhanden ist, als man die Wärme, das warme Wasser gerne hätte. Was ist eigentlich der Haken an der Sache?
Genau, also die Voraussetzung ist natürlich, dass man einen Abwasserkanal in unmittelbarer Nähe des Projektes hat oder der Heizzentrale, damit man überhaupt eine Wirtschaftlichkeit erreichen kann. Also die Abwasserleitung sollte dann nicht weiter als 100 Meter Luftlinie entfernt sein von meiner Heizzentrale, damit ich irgendwie noch eine Wirtschaftlichkeit darstellen kann. Es kommt eben auch darauf an, welchen Durchmesser die Abwasserleitung hat, in welchem Zustand sie ist, ob es auch andere Abwasserwärmenutzer flussauf oder abwärts gibt, dass überhaupt noch ein gewisses Temperaturniveau vorhanden ist. Aber das kann man auf jeden Fall auch mit Messungen dann verifizieren. Also in unserem Projekt haben wir dann auch Messungen durchgeführt zu verschiedenen Jahreszeiten und über längere Zeiträume, um eben zu schauen, wie stark das oder wie sich das Abwasser verhält, was die Temperatur angeht, die Durchflussmenge, auch was Regenereignisse bewirken im Abwasser. Genau, und man muss eben schauen, dass es auf den Bedarf des Quartiers abgeglichen ist. Also es muss eben zueinander passen. Es kann kein Abwasserkanal sein, wo es Tageszeiten gibt, in denen überhaupt kein Abwasser durchfließt. Es muss schon ein Ort im Abwassernetz sein, wo schon einige Nutzer flussaufwärts vorhanden sind.
Ich verstehe. Das beantwortet vielleicht auch ein Stück weit die Frage, inwieweit es skalierbar ist. Das heißt, oder anders gefragt, für wen, für welche Quartiere, für was für Projekte ist das was? Spezifisch würde mich interessieren, Sie haben, das ist ja jetzt ein Neubauprojekt in Ehrenfeld, glaube ich, ne?
Richtig.
Wäre das denkbar, das auch im Bestand zu realisieren, sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist gar kein Ausschlusskriterium und es ist tatsächlich eher eine positive Eigenschaft, wenn ein großer Abwasserkanal in direkter Umgebung sich befindet. Denn es ist viel schwerer, Erdwärmesonden in einem bestehenden Quartier zu realisieren. Ich kann nicht einfach mit meinem 15-Tonnen-Bohrgerät auf den Hof fahren und da den Garten platt machen. Da hängen auch viele Emotionen von den Anwohnenden dran. Sondern ich kann relativ elegant die Anbindung an den Abwasserkanal realisieren. Vielleicht ist der Abwasserkanal auch direkt in der Straße vor dem Quartier und da die Wärme entziehen. Genau, und zur Skalierbarkeit. Es gibt Studien dazu, wie viel Potenzial aus dem Abwasser besteht. Und eine herausstehende Studie wurde von Urich durchgeführt. Urich ist der Hersteller der Abwasserwärmetauschmodule oder des Abwasserwärmetauschers, mit dem wir im Quartier zusammenarbeiten. Und sie haben eben ermittelt, dass etwa 14% der Gebäude in Deutschland mit Abwasserwärme beheizt werden könnten.
Na, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass das häufig gemacht wird, aber es ist
ja
auf jeden Fall immer ein interessanter Anhaltspunkt,
genau,
sozusagen. Aber das schließt gleich meine Abschlussfrage an, warum wird es nicht mehr gemacht?
Ja, das ist einfach noch nicht so ganz auf dem Schirm der Politik, denke ich. Und auch die Wasserbetriebe, für die ist das eben auch noch ein neues Thema. Je nachdem, in welcher Stadt man guckt, also unser Projekt in Köln, da gab es eben schon Ansprechpartner für Abwasserwärmenutzung. Die Stadtentwässerungsbetriebe haben schon eigene Projekte umgesetzt, bevor wir angefragt haben, ob wir die Abwasserwärme nutzen können. Und ja, anderes Beispiel aus Berlin, da ist die Abwasserwärme sehr stark umkämpft. Also da konkurrieren die Projekte miteinander sehr stark und die BWB, die Berliner Wasserbetriebe, reglementieren jetzt das auch stärker. Genau, das ist jetzt unsere Erfahrung mit den Abwasserwärmprojekten.
Aus Abwasser schöne warme Heizenergie machen. Herzlichen Dank, Nadine Busse. An Ideen mangelt es also nicht, um die Wärmewende in den Quartieren zu realisieren, aber natürlich muss dafür vieles gebaut oder umgebaut werden. Das kostet richtig viel Geld und viel Planungsarbeit, insbesondere in dicht besiedelten Gegenden wie Nordrhein-Westfalen. Die landeseigene Agentur NRW Energy for Climate will Kommunen dabei unterstützen. Einer ihrer Geschäftsführer ist seit April Christian Mildenberger. Er kennt sich ziemlich gut mit der Energiewende aus. Vorher war Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien NRW. Und mit der Wärmewende hat er sehr persönliche Erfahrungen gemacht. Aus privaten Gründen pendelt er zwischen Hamburg und Düsseldorf und hat also nicht nur eine, sondern zwei Wohnungen, die er winters beheizen muss. Was er daraus gelernt hat und welche Rollen die Kommunen bei der Wärmewende in den Quartieren spielen, besprechen wir jetzt. Christian Mildenberger, herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Erzählen Sie uns kurz, was Ihr Job ist.
Ich bin Geschäftsführer der NRW Energy for Climate. Das ist die Landesgesellschaft für Energie und Klima des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir kümmern uns um die Transformation in Nordrhein-Westfalen zu der klimaneutralen Industrieregion.
Das klingt ja erstmal ganz gut, aber was heißt das denn konkret? Was macht Energy for Climate?
Wir schaffen Unterstützungsangebote für die Kommunen, für die Wirtschaft, um diese Herausforderungen in die Tat umzusetzen und die Chancen daraus zu ziehen, die erste klimaneutrale Industrieregion Europas zu werden.
Wenn man sich so ein bisschen Ihre Website zum Beispiel anguckt, dann ist mir aufgefallen, Sie präsentieren zum Beispiel relativ einfach so Best-Practice-Beispiele. Ja. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele Kommunen ja gerne voneinander lernen würden und das auch müssen, weil viele Sachen werden ausprobiert, nicht alle funktionieren, manche funktionieren super gut, aber was funktioniert eigentlich wo besonders gut, das ist ja ein total großer Masse an Informationen, die man eigentlich haben muss, wenn man so ein Projekt managt. Und in den Kommunen, nehme ich an, sind die Ressourcen für dieses Thema, auch wenn der Wille da ist, begrenzt.
Ja, absolut. Und das empfinden wir auch als eine unserer großen Aufgaben, diese Best-Practice-Beispiele wirklich vorauszustellen und bekannt zu machen. Denn vielfach hört man in den Medien ja immer über die Herausforderungen, über die Schwierigkeiten. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber deshalb ist es unsere Aufgabe auch zu zeigen, was wir schon alles geschaffen haben und warum das auch Sinn macht und auch wirtschaftlich und ökologisch Nutzen hat.
Ja, wirtschaftlicher Nutzen, Stichwort, ist ein super Stichwort, denn letztendlich ist ja immer die Frage, wie kriegen wir hin, dass es nicht nur in Anführungsstrichen sehr viel Geld kostet, sondern dass im Endeffekt auch Projekte entstehen, wo dann nachher zum Beispiel Anwohnerinnen und Anwohner profitieren oder sogar die Kommune selber am Ende, weil sie in die Zukunft investiert hat und dann nachher nicht mehr so viel investieren muss, richtig?
Ja, absolut. Und wir sehen bei ganz vielen Lösungen, dass sie eben auch nachhaltig sind im finanziellen Sinn. Das heißt, sie sind berechenbar über einen sehr langen Zeitraum und eben nicht so wie in der letzten Energiekrise jetzt durch den russischen Überfall auf die Ukraine, wo die Gaspreise explodiert sind und die Mieterinnen und Mieter auf einmal Tausende von Euros von Nachzahlungen hatten. Das ist eben auch ein Punkt.
Ja, in die Zukunft schauen ist natürlich schwierig, aber man kann zumindest mal die Gegenwart betrachten und vielleicht Schlüsse daraus ziehen. Und wenn wir bei langfristig sind, dann sind wir auch gleich beim Thema Gebäude, weil das ja wirklich ein Thema ist, ne? Wir bauen nicht für 5 oder 10 Jahre, wir bauen für 25, 50 oder 75 Jahre. Eine unglaublich lange Zeit, die Gebäude eben auf der Erde rumstehen. Und das ist so ein bisschen Charme und Problematik zugleich, glaube ich. Und wir reden ja heute über die Wärmewende in den Quartieren. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass insbesondere Heizen und Kühlen von Gebäuden klimaneutral werden kann? Warum ist es wichtig, dass wir da auch auf politischer und kommunaler Ebene gucken? Also quasi, dass wir das nicht nur der Bauwirtschaft überlassen und die sagen, macht ihr mal, mal gucken, was dabei rauskommt, sondern dass da so ein Stück weit auch Kommunen und eben auch eine Landesgesellschaft sich das zum Thema macht.
Also die erste Voraussetzung ist, warum wir das so betrachten, dass Deutschland gebaut ist. Das heißt, wir haben sehr wenig Neubau im Vergleich zu den Bestandsbauten. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir auf kommunaler Ebene schauen, uns die Quartiere genau anschauen, in welchem Zeitraum wurden sie gebaut, wie sind sie energetisch saniert, beziehungsweise wie sind sie energetisch gebaut, wie viel Energie benötigen sie, macht ein Energiesparplan Sinn, eine Sanierung zuerst und dann eben die Heizungsbetrachtung. Und all das ist sehr, sehr individuell von Quartier zu Quartier, von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich. Und deshalb macht es Sinn, auf kommunaler Ebene zu schauen.
Das ist natürlich auch wiederum die Herausforderung, ne? Wenn wir zum Beispiel Nordrhein-Westfalen als Bundesland nehmen, es gibt super urbane Gegenden, es gibt super ländliche Gegenden. Man kann das eigentlich fast nicht über einen Kamm scheren. Aber kann man so ein bisschen sagen, wie steht zum Beispiel Nordrhein-Westfalen denn da, wenn es um die Wärmewende geht, im Bestand?
Ja, wir stehen eigentlich nicht schlecht da. Wir haben, wie Sie es angesprochen haben, viele urbane Gegenden dicht besiedelt im Ruhrgebiet, im Rheinland. Da haben wir viele Fernwärmeversorgung. Da gilt es dann eben, die Fernwärme klimaneutral zu gestalten. Und wir haben ländliche Räume, in denen bietet sich dann auch viele Nahwärmelösungen an, auf Biomasse oder auf Solarthermiegrundlage, wo wir die Fläche in den dicht besiedelten Gebieten gar nicht für haben. Und deshalb muss man sich das ganz genau anschauen. Aber es gibt sehr, sehr viele technische Lösungen. Also Technik ist nicht das Problem. Wir müssen eben nur uns die Gebiete genau anschauen und dann die Technik entsprechend auswählen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, sagen wir mal, das Ruhrgebiet nehmen, ne? Eine super dicht besiedelte Gegend. Was halten Sie denn dann, wenn Sie in die Zukunft blicken, für realistisch? Was wird da passieren? Wie wird in 10, 15, 20 Jahren die Gebäudebeheizung aussehen?
Also wir müssen vor allen Dingen den Gebäudebestand energetisch sanieren, damit wir von den Wärmebedarfen ein Stück weit runterkommen. Das ist Schritt 1.
Was heißt das genau? Was muss man da machen?
Das heißt, Sanierung, Gebäude dämmen, Fenster auf den neuesten Stand bringen, Dächer sanieren, Photovoltaikanlagen, um die Energie auch zu erzeugen, Solarthermieanlagen auf den Dächern. Das sind die ersten Maßnahmen, die man mit den Gebäuden an sich machen muss.
Okay.
Dann gilt es, die Fernwärme zu dekarbonisieren. Und das heißt, von heute noch Kohle und Gas dann umstellen auf klimaneutrale Stoffe. Das heißt, Geothermie kann einen sehr großen Baustein liefern, aber auch klimaneutrale Gase wie grüner Wasserstoff in Zukunft in zentralen Anlagen dann, die dann mittels Fernwärme wieder in die Gebäude kommen, aber auch Wärmepumpen, Großwärmepumpen, an zentralen Standorten. All das sind Bausteine, um die Fernwärme insgesamt klimaneutral zu bekommen.
Also mit anderen Worten, man muss eigentlich immer genau gucken, was ist vor Ort gerade möglich, wie die Wärme erzeugt werden kann, beziehungsweise wie sie da hinkommen kann. Ja. Und dann muss das Gebäude schon da sein, dass die Wärme auch drin behält quasi und nicht wieder in die Luft pustet.
Genau, also ein Beispiel kann sein, Abwärme aus Abwässern zu gewinnen. Da haben wir jetzt einen großen Projektaufschlag demnächst, um da zu schauen, was wir da mittels Wärmepumpen auch rausziehen können. Und das ist genau für dicht besiedelte Gebiete natürlich ein Baustein.
Genau, das haben wir ja im Podcast besprochen, nämlich das Projekt in Köln-Ehrenfeld, wo aus einem Abwasser Abwärme gewonnen wird. Und das ist, also da haben wir auch drüber gesprochen, das ist nicht überall möglich, weil erstens die Abwasserleitung darf nicht zu weit weg sein, zweitens sie muss sehr, sehr gut genutzt sein, weil sonst bleibt irgendwann die Wärme weg, das wäre ärgerlich, wenn das Abwasserrohr leer ist. Genau, aber also das heißt, man guckt dann immer, und wieso guckt man da quartiersweise, beziehungsweise was heißt Quartier eigentlich genau? Ist das immer sozusagen ein Straßenzug, ein Häuserblock oder was stellt man sich darunter vor?
Ja, also ganz genau ist es nicht definiert, aber ein Quartier ist eine
Einheit praktisch.
Eine Einheit von Gebäuden, Wohneinheiten, Häusern. Je nachdem, wie groß und wie sinnvoll sie auch zusammenpasst. Also eine Reihenhaussiedlung von 10 Reihenhäusern kann ein Quartier bilden. Mhm. Ein 2-3 größere Wohnblocks mit vielen Wohneinheiten kann ein Quartier bilden. Aber auch mehrere Straßenzüge, wenn die Häuser gleich beschaffen sind. Mhm. Vielleicht darf ich da ein Beispiel mal anführen aus Siegen. Dort hat die Wohnungsgenossenschaft 147 Wohnungen saniert und auf einen guten Wohnstandard gebracht mit Lüftungsanlagen, Wärmerückgewinnung und die Wärmeversorgung von Gasetagenheizungen auf ein kaltes Nahwärmenetz umgestellt.
Das heißt was?
Auf ein kaltes Warmwärmenetz, das heißt nicht mittels wie man das früher gemacht hat, mit Kohle, also aus Abwärme aus Kraftwerken, sondern eben mit neuen Stoffen, mit zum Beispiel auch Wärmepumpen, die dann eben weniger Vorlauftemperaturen haben.
Verstehe. Aber ist das Ziel am Ende tatsächlich, dass alle Quartiere CO2-neutral beheizt und gekühlt werden können? Also ich sage deswegen auch immer kühlen. Ich weiß, bei Wohngebäuden ist das gar nicht immer so ein Thema, aber de facto ist ja durch den Klimawandel irgendwann vielleicht nötig, dass wir das auch noch mitdenken, zumindest im Neubau. Aber zumindest was das Heizen angeht, sind wir da, also ist das tatsächlich so, dass wir sagen, irgendwann sind wir da komplett CO2-neutral? Und wann ist es soweit?
Absolut. Also das ist das Ziel und das wird 2045 so sein. So steht es im Klimaschutzgesetz des Bundes, so steht es im Klimaschutzgesetz des Landes und wir haben jetzt noch 21 Jahre dafür Zeit und werden alles dafür tun, dass wir das erreichen.
Okay, aber saying it doesn't make it so, ne? Also es steht im Gesetz, aber viele Dinge sind ja schon gesetzlich in dieser Beziehung festgehalten worden, die dann leider irgendwie in der Realität doch nicht eingetreten sind und da kann man gar nichts machen. Irgendwie hat man immer das Gefühl, alle zucken mit den Schultern und sagen, ja, wir haben es versucht, hat nicht geklappt.
Ja, ich will zwei Gegenbeispiele liefern. Wir haben ein erneuerbaren Energiengesetz auf Bundesebene seit über 20 Jahren und die Ziele wurden immer übererfüllt. Wir haben das Klimaschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der vorhergehenden Version viele Jahre früher übererfüllt, die Ziele. Das heißt, ich warne so ein bisschen davor, immer in diesen Pessimismus zu verfallen, dass wir es nicht schaffen. Weil wir, wie gesagt, wir haben alle Technologien, wir haben die Instrumente dafür und wir müssen es jetzt einfach nur umsetzen. Mhm. Und das ist so ein Stück weit der Punkt, wir kommen aus einer Zeit mit vielen Krisen, vielen Herausforderungen und müssen jetzt wieder auch eine Mentalität schaffen in diesem Land, die sagt, wir schaffen das, wir packen das an und wir nutzen die Technologien, die wir haben, um eben diese Ziele zu erreichen.
Das klingt so, als ob Sie sagen, die größte Herausforderung ist eigentlich unser Mindset.
Ja.
Okay, gibt es noch andere Herausforderungen praktischer Art, wo Sie sagen, okay, das wird noch spannend?
Ja, absolut. Also ich meine, gerade wir haben durch die Inflation, die Zinsen sind da in die Höhe gegangen. Das ist natürlich für alle Bautätigkeiten eine Herausforderung. Wir haben einen anstehenden Fachkräftemangel, den wir bewältigen müssen. Das sind jetzt aber auch Maßnahmen auf den Weg gebracht worden und glaube auch, dass da viel das Mindset dazu beiträgt. Also wenn Sie Fachkräfte aus dem Ausland anlocken wollen, dann hilft es nichts, wenn man den Kopf in den Sand steckt und sagt, die Ziele sind zu groß, wir erreichen sie nicht, sondern da muss man sagen, wir packen sie an, wer hat Lust mitzuhelfen, die Ziele zu erreichen.
Wer bezahlt das eigentlich? Wer bezahlt beispielsweise eine energetische Sanierung? Letztendlich ja der Hausherr, ne? Der, dem das Haus gehört, muss es bezahlen.
Ja.
Ja, und der kriegt unter Umständen Förderung dafür, aber die Investition muss eigentlich die Wirtschaft oder der Privatmann leisten.
Genau, Sie haben es aber schon angesprochen, es ist eine Investition. Und das ist, kommt in der Diskussion auch ein bisschen zu kurz, beziehungsweise wird durcheinander gewürfelt. Investitionen sind was anderes als Kosten. Investitionen sind Auszahlungen, die heute stattfinden, die sich aber in Zukunft wieder lohnen. Und wenn man ein Gebäude energetisch saniert, dann rechnet sich das durch die Energieeinsparung. Und darf das sehr praktisch selbst erfahren durch meine Wohnung, meine Wohnorte, die ich habe. Und eine Wohnung ist auf energetischem sehr guten Stand. Da haben wir fast praktisch keine Energiekosten. Und eine andere Wohnung ist ein Altbau und da laufen die Kosten quasi davon.
Aber die Kosten trägt ja nicht der Besitzer. Die Kosten trägt ja der, der sie mietet, die Wohnung beispielsweise. Ne? Also das ist ja in der Regel so. Es ist ja die, klar, wenn man Eigentümer ist, ist man es selber.
Es gibt eine Aufteilung, auch gerade der CO2-Preise von Vermieter und Mieter. Und der Vermieter trägt immer einen höheren Anteil, je geringer der energetische Standard des Gebäudes ist.
Das heißt, letztendlich geht es darum, ein bisschen sanften Druck auf Menschen auszuüben, die in der glücklichen Lage sind, ein Haus zu besitzen, ob sie es jetzt selber bewohnen oder ob sie es vermieten, damit die verstehen auch, dass das jetzt eine wichtige Investition ist. A, in die Zukunft, B, aber auch wirtschaftlich sinnvoll.
Ja, es geht ein Stück weit um Anreize zu schaffen, nicht nur heute zu betrachten, sondern eben auch die nächsten Jahre, weil Sie haben es vorhin angesprochen, wir bauen nicht für heute, sondern wir bauen für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Und deshalb muss auch die Betrachtung dahin gehen. Und wir Menschen neigen dazu, uns eher sehr kurzfristig anzuschauen, was ist heute, wie viel kann ich heute an Geld sparen und verlieren dabei den Langfristenblick aus dem Fokus, der aber entscheidend ist. Und deshalb sage ich auch eben, die Wärmewende ist deshalb so entscheidend, weil sie uns langfristig wirtschaftlich auch Vorteile bringt. Und das müssen wir stärker als bisher noch herausstellen.
Sie haben vorhin gesagt, 2045 müssen wir es geschafft haben. Sie haben auch gesagt, ein paar Sachen haben wir schon vorher geschafft. Glauben Sie, dass wir bis 2045 brauchen oder glauben Sie, wir schaffen das vorher? Wenn Sie jetzt gucken, wie schnell wir jetzt sind.
Ich bin ein grundoptimistischer Mensch und jetzt darf ich die Landesgesellschaft Energie und Klima leiten. Und es gab aber auch einen Vorgänger, die Energieagentur Nordrhein-Westfalen, und in deren Podcast habe ich mal gesagt, ich würde gerne in meinem beruflichen Leben noch was anderes machen, als mich um die Energiewende kümmern. Jetzt bin ich 39, wenn wir 21 Jahre brauchen, bin ich 60, dann wäre ich so ein bisschen am Ende meines Berufslebens. Von daher glaube ich und hoffe, dass wir es vorher schaffen. Meine Erfahrung ist, dass wir Prozesse und solche Zielkorridore immer sehr linear betrachten. Die Realität ist aber exponentiell. Das heißt, wenn wir diese Anfangszeit überwunden haben, wo alle sich fragen, wie funktioniert es, ne? Welche Dinge sind wirtschaftlich, welche Technologie ist die richtige für welchen Fall. Wenn wir diese Anfangszeit mal überstanden haben, dann glaube ich, dass es exponentiell gehen wird, weil dann immer mehr erkennen werden, welche wirtschaftlichen Chancen dahinter sich verbergen. Und dann gibt es einfach einen Run auf diese Technologien, auf den Einsatz. So habe ich das in der Energiewende, in der Stromwende erlebt, bei dem Einsatz der erneuerbaren Energien. Und so bin ich auch der festen Überzeugung, dass es bei der Wärmewende sein wird.
Christian Mühlenberger, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, hört doch mal rein in die Episode aus Staffel 1 mit dem Titel Das Gebäude der Zukunft. Lohnt sich! So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.